Ja, wie fängt unser Name an? Stehen wir in der richtigen Reihe oder haben uns auch falsch angestellt? Im Grunde genommen ist alles schon gesagt, aber ich halte trotzdem noch eine Predigt. Ich hoffe mal, es deckt sich dann auch, sollte sich decken mit dem, was wir gerade schon gesehen haben. Also auch die Predigt handelt von einer Frau, die zunächst mal offensichtlich sich falsch angestellt hat, die falsche Schlange sich gestellt hat, aber es geht auch gut aus. Ich habe wiederum den Predigttext aus dem Matthäusevangelium gewählt, Matthäus 15 diesmal, und lese uns die Verse 21 bis 31. Also Matthäus schreibt: Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus zog weiter und kam an den Galiläischen See. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Die Menschen strömten in Scharen herbei und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Die Leute staunten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme umhergingen und Blinde sehen konnten. Und sie priesen den Gott Israels. Also Thema: kleiner Glaube, großer Glaube. Oder vielleicht auch so mal gesagt: warum uns Jesus helfen muss. Das ist ja schon erstaunlich, wenn man so die Berichte anschaut über Jesus, dann fällt auf bei genauerem Hinsehen: Jesus hat wirklich alle Kranke, die ihm vor die Füße gelegt wurden, geheilt. Ohne Ausnahme. Und die Macht Jesu, also Menschen zu heilen, die ist unübersehbar. Kranke wollen geheilt werden, in aller Regel. Also es mag hier und da Ausnahmen geben. Die Schule hat begonnen. Wenn die ersten Schularbeiten anstehen, dann wünscht sich vielleicht der ein oder andere auch mal, krank zu sein. Vielleicht gilt das auch für manchen beruflichen Ärger, dass man sagt: also den Ärger, den kann ich mir auch ersparen. Und man ist froh, wenn man ein paar Tage krank feiern kann. Aber wer wirklich krank ist, ernsthaft krank ist und vielleicht noch viel mehr als das gehandicapt ist, so wie das hier aufgezählt worden ist, blind, gelähmt, taub oder stumm, eben lebensbedrohlich erkrankt ist und dann geheilt wird, der wird doch von einer unbändigen Freude erfüllt. Es gibt so ein schönes Beispiel, Apostelgeschichte 3, da wird einer vorm Tempel geheilt durch einen Jünger Jesu, durch Petrus. Und der springt voller Freude da herum. Endlich heil, endlich gesund. Ich war als Kind und auch später noch ziemlich krank gewesen, unter Asthma gelitten. Und als Student kam ich dann in die Lüneburger Heide, um dort meine alten Sprachen zu lernen, die ich so für das Theologiestudium brauchte. Und das war nicht unbedingt die Umgegend, die also heilklimatisch sozusagen gut war für mich. Es wurde eigentlich immer schlimmer. Da gab es auch noch andere Tiere und so weiter. Das hat alles dazu beigetragen, dass ich sehr unter meinem Asthma gelitten habe. Und es war ganz für mich erstaunlich, dass ich eines Tages habe ich von einem, geistlichen Freund, etwas älter war als ich, ein Büchlein geschickt bekommen. Ein Büchlein mit dem Titel Die Macht des Lobpreises. Ich habe es auch da, aber ich habe es irgendwo in der Sakristei liegen lassen. Nachher kann ich es gerne nochmal zeigen. Die Macht, da ist es, ja, Armin hat es. Armin, wie kommst du zu meinem Büchlein? Das ist es. Ich bin ganz erfreut. Ich lese das mal, weil ich finde das ganz spannend. Also ich habe es gestern erst wieder sozusagen rausgekramt. Dieses Buch schenke ich dir im Namen und Auftrag Gottes und zur Erinnerung an unsere Freizeit in Norwegen. Gerd Quadflieg, vielleicht kennt ihn jemand, hat unterschrieben, Lich, den 20. Juli 1982. Und das ist ein phänomenales Büchlein. Also es ist ja nicht besonders dick oder so. Wie gesagt, heißt Die Macht des Lobpreises. Ich habe angefangen, dieses Büchlein ernst zu nehmen. Und inmitten meiner Krankheitszeit, inmitten meines Asthmas, Gott zu loben und zu preisen und habe die erstaunliche Erfahrung gemacht, ich bin geheilt worden. Zumindest, muss ich schon dazu sagen, zeitweise. Und das war erstaunlich für mich. Ich bekam wieder Luft. Ich bekam wieder Luft zum Atmen, zum Aufatmen. Und ich weiß noch, ich war sowas von glücklich, das zu erleben. Darum gehe ich auch davon aus, dass Jesus heute noch heilt. Natürlich, wir lesen davon, Jesus hat geheilt, warum sollte er heute nicht auch noch heilen? Aber nun die erste Frage, muss denn Jesus helfen? Muss Jesus in jedem Fall helfen? Mir helfen? Also hier in Matthäus 15, so möchte ich es mal formulieren, kommt es fast zum Eklat. Der eigentlich alle gesund macht, gesund gemacht hat, der fühlt sich auf einmal unzuständig, quasi nur für A bis E und da ist eine Frau F. Nochmal kurz, was ist passiert? Jesus war zuvor am Galiläischen Meer, also am See Genezareth gewesen, das liegt ganz im Norden Israels und nun zieht er sich zurück in die Gegend, Matthäus schreibt, um Tyrus und Sidon, das sind zwei Hafenstädte, die also außerhalb sozusagen Israels liegen und dort hat er die Einsamkeit gesucht. Erinnert mich noch einmal daran, dass wir ja das Jahr der Stille haben und offensichtlich auch hier nochmal ein Hinweis, dass auch Jesus Stille gesucht hat, Rückzugsorte gebraucht hat, Ruhetage, Ruhezeiten. Und es würde mich wundern, wenn wir dann anders als Jesus ohne solche Ruhezeiten auskämen. Das sage ich den Älteren unter uns, das sage ich den Jüngeren unter uns. Die Schule hat begonnen und man steht so in der Gefahr, dass man 7 Tage die Woche lernt, aber das ist nicht das Konzept Jesu, das ist nicht die Wochenplanung oder die Lebensplanung Jesu. Also Jesus zieht sich zurück, geht Norden, eine einsame Gegend und dann eben passiert, was passieren musste, eine Frau aus der Gegend, Matthäus sagt sehr genau, eine Kanaanäerin, man muss das vielleicht nochmal so für sich übersetzen, das heißt eben eine Ausländerin sozusagen, wird auf Jesus und seine Jünger aufmerksam. Sie folgt ihnen in gewissem Abstand und fleht ihn, schreit ihn um Hilfe für ihre kranke Tochter an. Sie sagt, ihre von einem Dämon gequälte Tochter ruft sie ihn um Hilfe an. Vers 22, da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und es heißt dann, aber Jesus gab ihr keine Antwort. Wobei, man muss ja genau hinhören, das ist schon erstaunlich, dass diese Frau Jesus anspricht mit den Worten, du Sohn Davids. Du Sohn Davids. Man muss mal so ein bisschen in die Geschichte hineinschauen. David, klar, König Israels gewesen, einer, der um Gottes Größe und Macht wusste und eben sich auch gegen Riesen zu verteidigen wusste. Und Sohn Davids war eben in den Ohren Israels immer ein Titel gewesen, der denen zustand, die einmal auf diesem Königsthron Davids folgen sollten. Sohn David heißt also, ich habe den künftigen König Israels vor meinen Augen. Und wer diesen Titel gebraucht, der weiß, derjenige, den ich so anspreche, der hat Macht und Einfluss. Und offensichtlich wusste diese Frau, und das ist auch schon entscheidend, wusste diese Frau um Macht und Einfluss Jesu. Und sie wusste, diese Macht und dieser Einfluss Jesu, der kann auch bis in ihr Leben, in das Leben ihrer Tochter hineinreichen. Aber zunächst einmal der Schock. Jesus gab ihr keine Antwort. Und als dann die Jünger, die sind genervt, sagen, Jesus, willst du nicht doch mal helfen? Erklärt er ihnen, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Das ist eigentlich nicht wirklich überraschend, dass Jesus hier zunächst einmal so argumentiert. In Matthäus 10, also einige Kapitel davor, da hat Jesus seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, das, was ich tue, das könnt ihr auch tun. Geht in die Dörfer und Städte Israels. Und zwar hat er gesagt, geht nur in diese Dörfer und Städte Israels. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels und verkündet ihnen, dass die Königsherrschaft Gottes beginnt. Das war zunächst einmal so seine Strategie. Und auf diese Strategie hat er sich nun auch gegenüber dieser kanaanäischen Frau, dieser ausländischen Frau, wenn man so will, berufen. Aber die Geschichte ist hier ja nicht zu Ende. Es ist ja eine Glaubensgeschichte. Und nun schauen wir mal zweitens, was den Ausschlag gibt dafür, dass Jesus doch hilft. In Vers 27 hören wir, das stimmt, Herr, erwiderte sie, nämlich als Jesus sagte, das ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Netter Vergleich, muss man sagen, in Anführungszeichen. Und sie gibt ihm recht, sie sagt, ja, das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber, immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das ist das Erstaunliche an dieser Frau. Diese Frau wagt es, aber zu sagen. Sie wagt es, ein Widerwort zu geben. Der Glaube ist offensichtlich in der Lage, Gott zu widersprechen. Das begegnet uns auch schon im Alten Testament. Aber auch im Neuen Testament sehen wir es hier. Menschen widersprechen Jesus. Luther hat daraus auch oder hat sich darüber auch Gedanken gemacht. Er hat davon gesprochen, dass es offensichtlich einen verborgenen Gott gibt neben einem offenbaren Gott. Und er hat gesagt, manchmal kommt es dir vielleicht so vor, als ob Gott wirklich seinen Schalter geschlossen hält oder es eben nur A bis E gilt. Und du denkst, was ist das denn? Und Luther sagt, das ist der verborgene Gott, gegen den du ankämpfen musst und gegen den du den offenbaren Gott ins Feld führen musst. Gott gegen Gott ins Feld führen. So kann das Luther sagen. Und so macht es diese Frau hier. Und führt ihr Aber an. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Erstaunliche Frau, die sich nicht abweisen, um nicht zu sagen, nicht abspeisen lässt. Und dieser Frau, die dieses Aber spricht, bescheinigt Jesus nun einen großen Glauben. Also in Vers 28, da heißt es, sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Es ist ganz erstaunlich, dass im Matthäus-Evangelium, wenn man mal nachschaut, wird nur an zwei Stellen von einem großen Glauben gesprochen. Da spricht Jesus nur von einem großen Glauben. Der eine Fall ist eben hier, Matthäus 15, bei dieser kanaanäischen Frau. Und der andere Fall begegnet uns in Matthäus 8, Wiederum bei einem Nichtjuden, es handelt sich nämlich um einen römischen Hauptmann. Auch der bekommt von Jesus einen großen Glauben bescheinigt. Und das ist erstaunlich und Jesus selbst war erstaunt, dass er sagte, zum Beispiel zu diesem Hauptmann aus Kapernaum, dass er sagte, solch einen großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht entdeckt. Und das ist vielleicht auch wieder merkwürdig und erschütternd, dass eigentlich da, wo die Menschen ja eine Geschichte mit Gottes hatten, in Israel, Jesus nicht solch einen Glauben gefunden hat wie bei diesem Römer. Und auch hier großen Glauben bei einer Frau findet, die keine Jüdin war, sondern eine Kanaanäerin. Das gleiche Phänomen, das findet man sozusagen auf den Punkt gebracht in dieser Stadt Kapernaum. In Matthäus 13 wird davon berichtet, wie Jesus in Kapernaum aufgenommen worden ist. Diese Stadt bezeichnet Matthäus immer wieder als die Heimatstadt Jesu. Und von dieser Heimatstadt Jesu wird berichtet, lest das gerade mal so ein paar Verse aus Matthäus 13. Jesus ging in seine Heimatstadt und lehrte dort in der Synagoge. Erstaunt fragten die Leute, woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er nur das alles? Und dann heißt es in Vers 57, Matthäus 13, 57, so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Merkwürdig, oder? In Israel findet Jesus nicht den Glauben, den er sich wünscht. Und in Kapernaum, der Stadt, wo er die meiste Zeit verbrachte während seines Dienstes, findet er ihn auch nicht. Eher findet er dort kritische Menschen. Und es hat fast den Anschein, dass es sozusagen ja, den Leuten es schwer macht, weil sie meinen, sie wüssten so viel über Jesus, über seine Familie, seine Familienverhältnisse, seine Herkunft, dass sie in ihm nicht mehr sehen können als einen guten Mann. Ich möchte es einmal plakativ so formulieren. Man kann mitten in der Heimatstadt Jesu sein und kein einziges Wunder erleben. Das ist, um es mal etwas salopp zu sagen, doch krass, oder? Mitten in der Heimatstadt Jesu und ich erlebe kein einziges echtes Wunder. Es heißt dann in Vers 58, also Jesus hat selbst gesagt, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens, heißt es dann in Vers 58, tat er dort nur wenige Wunder. Bei Markus klingt das sogar noch etwas abgeschwächter, dass er nur einigen wenigen, die so ein bisschen krank waren, ein bisschen erkältet waren sozusagen, helfen konnte. Was also gibt den Ausschlag, wenn es nicht sozusagen der Ort ist, der mir es ermöglicht, heil und gesund zu werden? Der Glaube macht den Unterschied. Das erleben wir hier in dieser Geschichte. Es ist egal, ob diese Frau sich in Israel oder außerhalb Israels befindet. Es ist praktisch egal, welche Herkunft sie ist, ob sie jüdischer oder nicht jüdischer Herkunft ist. Sie hat Glauben und dieser Glaube ist es, der aus dem E ein F werden lässt. Ich finde das ganz erstaunlich, dass der Ort, an dem ich mich befinde, die Gemeinde, in der ich lebe, die Kirche, zu der ich gehöre, noch keine Garantie für mich ist, Gott in meinem Leben oder auch im Leben unserer Gemeinde zu erleben. Was es braucht in meinem Leben, was es braucht in unserer Gemeinde, ist, dass wir Glauben haben. Glauben haben, so wie es eben diese Frau hatte. Ein Glaube. Und das ist ein dritter Punkt, der, ja, wenn ich das mal so einfach sagen darf, wie ein lästiges Insekt nicht von Jesus ablässt. Man könnte Penetranz das nennen oder Hartnäckigkeit. So wie unsere Frau Freund sich hier wieder angestellt hat, obwohl sie schon einmal abgewiesen worden ist. Haben nicht die Jünger auch gedrängt und gesagt, erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Was wäre unsere Reaktion gewesen, wenn wir das erste Mal abgewiesen worden wären? Eben einem schweigenden Jesus begegnet wären. Hätten wir uns vielleicht enttäuscht abgewandt? Ist das unser Glaube? Ist unser Glaube von Enttäuschungen geprägt, dass wir sagen, ich habe es schon mal versucht, aber bei mir hat es nicht funktioniert? Ist das ein Glaube, den wir leben, so ein enttäuschter Glaube, der sagt, naja, für andere mag es funktionieren, für die von A bis E, aber für mich funktioniert es eben nicht? Oder gehören wir zu denen, die spöttisch darüber werden und dann sagen, du kannst mir gestohlen bleiben. Dieser Glaube kann mir gestohlen bleiben. Das ist doch nichts. Nichts für mich. Oder vielleicht sogar als Reaktion, dass man zornig wird, auf den Tisch haut, um sich schlägt, weil man Gott nicht versteht. Diese Frau war wie ein lästiges Insekt. Sie hat sich nicht abschütteln lassen. Und sie hat den kleinen Finger ergriffen, den Jesus ihr hingehalten hat, indem er gesagt hat, oder indem er ihr dieses Bild vor Augen geführt hat, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nimmt und es den Hunden vorwirft. Da hat sie ihre Chance erkannt und von den Brotkrumen gesprochen, die vom Tisch herunterfallen und den Hunden Nahrung geben. Sie hat sich nicht abwimmeln lassen. Sie hat nicht aufgegeben. Wenn ich im Wohlstand lebe, so möchte ich mal sagen, dann ist es relativ leicht zu glauben, dass Gott mich versorgt. Wenn ich kurz vorm Ziel bin, ist es leicht zu glauben, dass ich ans Ziel gelange. Wenn ich schon einen Arbeitsplatz in Aussicht habe, ist es leicht zu glauben, dass Gott mir einen Arbeitsplatz schenkt. Aber wenn ich gar nichts sehe und bisher nur Absagen erhalten habe, dann ist großer Glaube gefragt. Und wenn ich noch weit vom Ziel entfernt bin, aber meine Kraft schon zu Ende geht, und dann noch zu glauben, dass auch ich das Ziel erreichen werde, dann ist ein besonderer Glaube gefragt. Und dann ist nämlich der Glaube gefragt, von dem die Bibel spricht. Und vielleicht ist es das, was Gott auch in unserer Mitte tun möchte, dass wir noch einmal ganz neu durchbuchstabieren, was Glaube heißt. Glaube heißt ja nicht, dass ich irgendetwas sozusagen für wahr halte, sondern es ist ein Ringen. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es gefällt mir. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da gibt es noch gar keinen Anlass überhaupt zu glauben, dass Gott, dass Jesus mir das schenken wird, mich beschenken wird, mit was auch immer. Es gibt noch keinen Anlass. Luther übersetzt, das war die neue Genfer Übersetzung gerade, Luther übersetzt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also, mein Arbeitsplatz unsichtbar, aber ich bin im Glauben davon überzeugt, Gott wird mir einen Arbeitsplatz geben. Mein Wohlergehen unsichtbar, aber ich bin davon im Glauben überzeugt, Gott wird für mein Wohlergehen sorgen, für meine Gesundheit sorgen. Er wird für mein Heil sorgen. Er wird mich ans Ziel bringen, auch wenn ich das Ziel noch lange nicht vor Augen habe, werde ich daran festhalten, Gott bringt mich ans Ziel. Wir merken, der Glaube ist etwas sehr Aktives. Er muss gegen den Augenschein die Wahrheit über Gott festhalten. Genau das ist es, was diese kananäische Frau ausgezeichnet hat. Da war nichts zu sehen, aber sie hatte den Glauben, dass Jesus sich zu ihr herabbeugt. Vielleicht auch so gesagt, wenn Jesus deinen und meinen Glauben vergrößern soll, dann wird er es so tun, dass er die Dinge, die wir erhoffen, vor unseren Augen verbirgt. Luther hat das ähnlich formuliert. Luther hat gesagt, Gott spielt mit uns Menschen Verstecken. Der Glaube wächst an den verborgenen Dingen, die erstmal nicht zu sehen sind. Und an denen können wir persönlich, an denen können wir als Gemeinde wachsen. Was dann heißen sollte, dass noch einige Gedanken zum Schluss, dass wir als Gemeinde uns Ziele setzen, die wir nicht durch menschliche Kraft erreichen können. Verstehen wir das? Wenn wir nur Ziele vor Augen haben, die wir gut mit eigenen Mitteln, mit eigener Kraft erreichen können, da ist kein Raum für den Glauben, der hier angesprochen wird. Als Gemeinde sollten wir Ziele uns setzen, die unseren Glauben aktivieren, von denen wir zunächst einmal sagen, eigentlich kann das nicht funktionieren. Eigentlich gehören wir nicht in diesen Bereich. Es wäre zu einfach, wenn wir uns nur Ziele setzen würden zwischen A und E. Gott fordert uns heraus, auch Ziele zu setzen, die zwischen F und Z liegen, um einmal in diesem Bild zu bleiben. Ich habe noch das unter viertens gefasst, unter diesem Wort Thron der Gnade. Das ist ein schönes Bild, das der Hebräerbrief Kapitel 4 aufgreift. Dort heißt es, wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und hat das nicht auch diese Frau ausgemacht? Sie wusste eben, wen sie vor sich hatte. Sie wusste, dass Jesus ihr helfen würde, so wie unsere Frau Freund letztlich wusste, dass dieser Beamte ein guter Beamter ist, der sie nicht im Stich lässt. Der Glaube beginnt da, wo ich von Gott ganz präzise weiß, ja, er ist auf meiner Seite. Und so hat diese Frau Jesus auf ihre Seite gezogen. Sie hat ihn Sohn Davids genannt. Sie sah in ihn den zukünftigen König. Es ist ganz interessant, dass Matthäus ja diese Begegnung dann schließt, indem er noch davon berichtet, dass Jesus wieder zurückzog ans Galiläische Meer, an diesen See Genezareth. Er stieg auf einen Berg, da gibt es Hügelland, Berge, um den See Genezareth herum. Und die Menschen brachten wiederum all ihre Kranken zu ihm und er heilte sie. Und es heißt dann, dass sie den Gott Israels lobten. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass nun Menschen, Männer und Frauen aus der Umgegend, eben auch aus dem Ausland gekommen waren. Aber sie haben in dem Gott Israels ihren Gott erkannt und gepriesen. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Ich möchte schließen noch mit dieser großen Verheißung, die Jesus denen gibt, die einen großen Glauben haben. Nämlich Vers 28 sagt er zu dieser Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Das ist doch erstaunlich, oder? Dass Jesus sich so weit hinauslehnt und sagt, der oder die, die solch einen großen Glauben haben, die bekommen auch, was sie wollen. Die bekommen, was sie wollen. So weit lehnt sich Jesus hinaus. Und das gilt für unser persönliches Leben, wo wir diesen großen Glauben empfangen. Und das gilt für uns als Gemeinde, dass wir erleben dürfen, dass das, was wir wollen, auch geschieht. So viel traut Jesus denen zu. So viel schenkt Jesus denen, die glauben. Amen.